Deutschlandfunk, Europa heute.
Lange Zeit hat der Westen gehofft, dass die Sanktionen gegen Russland schnell wirken und das Land bald pleite gehen würde. Doch das ist auch 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, das russische Staatsdefizit ist marginal. Dank Umstellung auf Kriegswirtschaft scheint die Wirtschaft sogar ganz gut zu laufen. Zum Teil auch wegen der Sanktionen. Vieles produzieren die Russen jetzt einfach selbst. Außerdem konnten die Sanktionen nicht verhindern, dass bis heute europäische Unternehmen über Umwege die russische Kriegsmaschinerie beliefern. Genau das sollte eigentlich ein neues Sanktionspaket von letzter Woche verhindern. Solche Unternehmen sollten belangt werden können. Doch mal wieder hat sich Deutschland dagegen gesperrt. Gesine Dornblüt ist unsere Russland-Expertin. Frau Dornblüt, was genau wollte die EU, was Olaf Scholz schließlich verhindert hat?
Bisher müssen EU-Unternehmen, wenn sie Lieferverträge mit Unternehmen in Drittstaaten abschließen, sicherstellen, dass diese Vertragspartner die Waren nicht weiter an Russland liefern. Dazu wird in der Regel eine sogenannte No-Russia-Klausel in die Verträge aufgenommen. Das betrifft vor allem kriegsrelevante Güter. Und die übrigen 26 EU-Staaten wollten jetzt, dass diese Regelung mit der No-Russia-Klausel auch auf Tochterunternehmen ausgeweitet wird, die sich außerhalb der EU befinden. Das hat die Bundesregierung abgelehnt mit dem Argument, der Aufwand sei zu hoch. Und jetzt hat man nur beschlossen, dass die EU-Kommission erstmal analysieren soll, welche Wirkung man überhaupt erzielen würde mit so einem Schritt.
Wie groß sind denn die Schlupflöcher? Also welche Umwege nutzen EU-Firmen oder deren Töchter, um Russland zu beliefern?
Das ist schwer zu beziffern, weil es verdeckt passiert und weil die Hersteller oft auch gar nicht nachvollziehen können, wohin ihre Kunden die Ware dann weiterverkaufen, gerade wenn das kleine Teile wie Mikrochips sind. Aber in der Ukraine werden in erbeuteten russischen Waffen und Trümmerteilen immer wieder westliche Komponenten gefunden, in Raketen, in Drohnen. Und Anfang des Jahres gab es einen Bericht aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidialamts. Demnach haben westliche Unternehmen Russland in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 Komponenten für Waffen im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Das ist die Rede von 250 Unternehmen, die aber eben Russland nicht direkt beliefern, sondern über Umwege, über Länder wie China, Kasachstan, Georgien oder Indien.
Beschlossen wurde in dem Paket, dass die Sanktionen auch LNG-Gas betreffen können. Könnte das eine entscheidende Wirkung haben?
Das ist ein bedeutsamer Schritt, denn das ist das erste Mal, dass die EU russisches Gas sanktioniert. Die Lieferungen zum Beispiel durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 hat ja Russland selbst eingestellt. Flüssiggas transportiert Russland bisher mit großen Tankern in Seehäfen in der EU. Dort wird es auf kleinere Tanker umgeladen und dann nach Asien und Afrika transportiert. Das wird jetzt verboten. Was kostet das Russland? Dazu habe ich verschiedene Zahlen gelesen, dass die Rede von 2 Milliarden Euro oder von 3 Milliarden Euro pro Jahr, die Russland nun entgehen. Das ist mehr als nichts, aber zum Vergleich, Russland darf weiter Flüssiggas in das EU-Netz einspeisen und damit nimmt Russland im Jahr rund 8 Milliarden Euro ein, also weit mehr, als ihm jetzt durch diesen Teil der Sanktionen entgehen.
Wie steht es denn überhaupt um Russlands Wirtschaft? Dieses Wachstum von mehr als 5% im ersten Quartal, das klingt ja erstmal beeindruckend.
Ja, aber dieses Wachstum ist eben vor allem auf massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie zurückzuführen. Zurzeit liegen diese Investitionen bei rund 6% des Bruttoinlandsprodukts. Und German Greve, der Chef der Sberbank, der größten Bank Russlands, hat kürzlich von einem primitiven Wachstumsmodell gesprochen, das eben nur der geopolitischen Lage, wie er das ausdrückte, also sprich dem Krieg zu verdanken ist. Und Fachleute warnen auch, dass dieses Wachstum in Russland nicht nachhaltig ist, denn die Wirtschaft ist schlichtweg überhitzt. Es gibt massive Probleme, es fehlen überall Arbeitskräfte, die Löhne sind massiv gestiegen, dadurch auch der Konsum, dadurch steigen die Preise, die Inflation liegt bei 8% und die Zentralbank versucht, das mit einem hohen Leitzins zu bekämpfen, der ist jetzt schon bei 16%, also sehr hoch. Es wird erwartet, dass er nochmal angehoben wird auf 18%. Das würde dann bedeuten, dass Firmen weniger investieren und da findet dann das Wachstum seine Grenzen.
Ebenfalls letzte Woche hat Putin eine Steuerreform durchgesetzt. Die Steuer auf hohe Einkommen wurde erhöht, außerdem die Körperschaftssteuer für Unternehmen. Braucht Putin mehr Einnahmen für seinen Krieg?
Ja, auf jeden Fall. Er braucht alternative Quellen, wenn er das Niveau der Ausgaben für die Kriegsmaschinerie jedenfalls halten will. Das sind nämlich in diesem Jahr 2024 38% der Ausgaben aus dem Staatshaushalt, die in das Militär, den Geheimdienst, die Polizei gehen. Und dazu kommt, dass Putin in einer Rede zur Lage der Nation ganz viel versprochen hat, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Unter anderem diverse Unterstützungen für Familien von Soldaten. Und die Reserven Russlands, die schwinden. Es gibt einen Wohlfahrtsfonds, da hat Russland Ende 2023 ein Viertel des Vermögens rausgenommen, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. Gazprom, das staatliche Gasunternehmen, hat kürzlich erstmals seit vielen Jahren Milliardenverluste gemacht, mehr als 6 Milliarden Euro in 2023. Das heißt, Putin braucht andere und mehr Quellen, um den Krieg langfristig zu finanzieren. Und Steuererhöhungen sind da ein Mittel.
Lassen wir uns doch kurz auf ein anderes Thema in Russland eingehen. Gestern gab es wieder einen Terroranschlag in der Kaukasusrepublik Dagestan. Was ist darüber bekannt?
Das fand am frühen Abend statt in zwei Städten, Machatschkala und Derbent. Bewaffnete haben orthodoxe Kirchen überfallen, eine Synagoge angezündet, Polizisten beschossen. Die Zahl der Toten ist noch unklar. Es ist von mindestens 15 Polizisten und mehreren Zivilisten die Rede, darunter ein Priester. Es gab dann einen Antiterroreinsatz. Die Städte wurden abgeriegelt. Dieser Antiterroreinsatz ist aber mittlerweile aufgehoben.
Wer steckt mutmaßlich dahinter?
Es ist natürlich noch zu früh, da endgültige Aussagen zu treffen, aber russische Medien berichten, dass Einheimische beteiligt gewesen sein sollen, unter anderem die Söhne eines Lokalpolitikers. Es hat ja in Dagestan immer wieder Probleme gegeben mit islamistischen Kämpfern, mit Terroranschlägen. Im Herbst kam es zudem zu einem Überfall auf ein Flugzeug mit Reisenden aus Israel. Da hat ein antisemitischer Mob den Flugplatz gestürmt und auch insgesamt bleibt ja Russland im Fokus von Islamisten. Vor 3 Monaten gab es den Anschlag auf die Crocus City Hall in Moskau, auf dieses Veranstaltungszentrum mit mehr als 130 Toten. Es gab da ein Bekennerschreiben von einer Untergruppe des sogenannten Islamischen Staates. Und Russland hat damals versucht, die Ukraine verantwortlich zu machen, aber ohne jegliche Beweise.
Sagt unsere Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Mit ihr sprach ich über das neue Sanktionspaket der EU sowie den Terroranschlag, der gestern in Dagestan verübt wurde.